Unser Thema heute Abend heißt, ist Selbstliebe biblisch? Vielleicht können einige mit dem Thema gar nichts anfangen und denken, gibt es nichts Wichtigeres, was wir betrachten könnten in der Bibel? Aber ich glaube, dass wir auch mal einen Abend für dieses Thema verwenden sollten, denn es hat eine gewisse Aktualität und ich glaube auch, dass es Bezug hat zu jedem Einzelnen von uns. Wir wollen dabei jetzt nicht nur uns irgendwie absichern gegen eine bestimmte Richtung, die das vertritt, sondern wir wollen dabei auch uns selber hinterfragen, wie steht es eigentlich bei uns? Sind wir mehr von Selbstliebe geprägt oder mehr von Christusliebe und Nächstenliebe? Weil das sind die Begriffe, die da auch noch mit hineinspielen werden. In den letzten Jahren erscheinen auf dem evangelikalen Büchermarkt immer mehr Bücher, in denen Selbstliebe und Selbstannahme als grundlegende christliche Tugenden angepriesen werden. Manche dieser Autoren behaupten sogar, Selbstliebe sei die Voraussetzung, um Gott und den Nächsten lieben zu können. Inzwischen haben diese Gedanken das Bewusstsein vieler Christen schon völlig durchdrungen. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass die Selbstliebe-Ideologie auf großen Kongressen, Konferenzen und Jugendtreffen vor Tausenden verkündigt werden kann, ohne dass auch nur ein einziger aufsteht und widerspricht? Und wenn man widerspricht, bekommt man zur Antwort, ja, aber es steht doch in der Bibel, dass man erst sich selbst lieben muss, um den Nächsten lieben zu können. Und dann wird der Satz zitiert, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wir wollen nun fragen, ist das wirklich so? Ist Selbstliebe biblisch? Ist Selbstliebe vielleicht sogar ein Gebot des Herrn? Oder wird hier vielleicht etwas in die Bibel hinein interpretiert, was sie gar nicht sagen will? Handelt es sich am Ende gar um eine Unterwanderung der humanistischen Psychologie? Wir wollen zu diesem Thema die Schrift befragen. Bevor wir das aber tun, will ich in einem ersten Gedankengang kurz skizzieren, wo die Theorie der Selbstliebe eigentlich herkommt und wie sie sich entwickelt hat. Also erstens die Theorie der Selbstliebe. Die Theorie der Selbstliebe ist erst in unserem Jahrhundert voll zum Durchbruch gelangt. Nährboden dafür war die jahrtausendealte Lehre des Humanismus und dann vor allem die am Ende des letzten Jahrhunderts entstandene neue sogenannte Wissenschaft der Psychologie. 1956 veröffentlichte der amerikanische Psychologe deutscher Herkunft Erich Fromm sein Hauptwerk »Die Kunst des Liebens«. Fromm war ein Schüler Sigmund Freuds und wurde später der Wortführer der Neopsychoanalyse. Fromm formulierte in seinem Buch »Die Kunst des Liebens« als einer der ersten die Theorie, dass ein Mensch zuerst sich selber lieben muss, um andere lieben zu können. Ich gebe mal eine Kostprobe aus Fromms Gedanken. Die sind aber gar nicht so fromm. Da schreibt Fromm zum Beispiel, die heutige Kultur ist von einem Tabu verseucht, nämlich das Tabu, egoistisch zu sein. Also mit anderen Worten, man darf nicht egoistisch sein. Uns wird beigebracht, dass es Sünde ist, sich selbst zu lieben und eine Tugend, wenn wir andere lieben. Und er sieht das negativ, dass uns das so beigebracht wird. Vielleicht ist in dem Zusammenhang noch erwähnenswert, welches Gottesbild bei Erich Fromm vorlag. Er hat sich da mal geäußert. Er sah zum Beispiel den Gott der Bibel als einen grausamen Diktator an, der unter anderem Kain dazu getrieben hätte, Abel zu ermorden. Kommentar überflüssig. Also Fromm war der Erste, der das so richtig in Worte gefasst hat, der das auch durchdacht hat, mit brillanten Gedankengängen entfaltet hat in diesem Buch Die Kunst des Liebens, The Art of Loving, das 1956 erschien. Nun haben natürlich andere Psychologen dieses Thema aufgegriffen und weitergearbeitet. Vor allem die beiden amerikanischen humanistischen Psychologen Carl Rogers und Abraham Maslow. Und es dauerte nicht lange, bis die Gedanken von der Selbstannahme und Selbstliebe auch im christlichen Gewand erschienen. Bis dahin war es mehr im säkularen, weltlichen Bereich, im Bereich der Psychologie, aber das kommt dann mit so einer gewissen Zeitverzögerung im christlichen Gewand daher. In den Staaten hat der berühmte Fernsehprediger Robert Schuller eine gewisse Vorreiterrolle gespielt. Sein Buch Self-Esteem, The New Reformation, also Selbstachtung, die neue Reformation, hat wirklich eine gewisse Reformation ausgelöst, nur leider keine positive. Ich zitiere Bob Schuller. Wir können es auch auf einer Folie mit betrachten. Da fragt er, oder sagt er, Gott möchte, dass wir alle gut über uns denken. Wiedergeboren zu werden bedeutet, dass wir von einem negativen Bild über uns selber zu einem positiven verändert werden. Dr. Murphy lässt grüßen. Luther und Calvin haben sich in ihrer Theologie geirrt, indem sie Gott und nicht den Menschen zum Zentrum ihrer Theologie gemacht haben. Das sind schon harte Sätze. Das ist ein Evangelikaler in den USA, der heute noch Sonntag für Sonntag in Kalifornien in seiner Kristallkathedrale mehr als 10.000 Menschen anzieht zu seinen Predigten, die natürlich alle in einigen Fernsehkanälen übertragen werden und Radio und so weiter. Bob Schuller. Übrigens, Bob Schuller, das sage ich für einige Brüder unter uns, ist der geistliche Vater von Bill Hybels. Nur, dass wir mal ungefähr die Linie sehen, wie das da auch weitergeht. Weitere amerikanische Autoren nahmen das Thema der Selbstliebe auf und machten es in christlichen Kreisen populär, unter anderem so bekannte Leute, jetzt nenne ich einige Namen, da werden einige von euch ein bisschen zucken, weil vielleicht sogar das ein oder andere Buch in unserem Bücherregal steht, aber wenn ich diese Namen jetzt nenne, dann heißt das nicht, Achtung, Alarmstufe Rot, ja, jetzt müssen wir sofort alles wegwerfen von denen, was die je geschrieben haben. Nein, das müssen wir nicht. Wir können differenzieren, wir können nach dem biblischen Prinzip uns verhalten, prüfet alles, das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und jetzt kommen ein paar Namen von Männern, die auch die Selbstliebe-Ideologie übernommen haben. Das muss aber nicht heißen, dass sie nicht in anderen Bereichen großartige Dinge geschrieben haben. Nämlich James Dobson, Bruce Naramore, Charles Swindoll, Norman Wright und auch Josh McDowell, der diese sehr guten Bücher geschrieben hat über die Bibel und Jesus Christus, aber auch hier hat er leider diese Theorie angenommen. In Deutschland gibt es auch eine ganze Reihe bekannter Autoren, die diese Sicht übernommen haben. Der bekannteste Walter Drobisch, aber auch Professor Michael Dieterich und Dr. Horry. Das sind wohl die bekanntesten deutschen Autoren. Gerade bei uns in Deutschland erschien 1975 dieses kleine Büchlein von Walter Drobisch mit dem vielsagenden Titel Liebe dich selbst. 11 Jahre später, 1986, hatte es bereits die 16. Auflage erreicht. Das erreichen nicht viele Bücher. Schon 86, die 16. Auflage, 150.000. Ich weiß nicht, wie viele es heute sind, die davon vertrieben worden sind. Das Buch beginnt mit einem üblen Zitat aus Hermann Hesses destruktivem Buch Steppenwolf und entfaltet dann völlig unverblümt die Selbstliebe-Ideologie des Erich Fromm. Es ist also offensichtlich, dass Walter Drobisch da Anleihe genommen hat bei Erich Fromm. Im zweiten Kapitel schreibt Drobisch über die Quelle seiner Gedanken. Da sagt er, die Bibel nimmt die Erkenntnis der tiefen Psychologie vorweg, dass es keine Nächstenliebe ohne Selbstliebe gibt. Punkt. Also er meint, das sei zwar schon in der Bibel, aber das hätte nun die Tiefenpsychologie richtig entdeckt und offenbar gemacht, dass es ohne Selbstliebe keine Nächstenliebe gibt. Und wir merken hier, wie Trobisch offenbar die Bibel durch die tiefenpsychologische Brille von Freud und Fromm gelesen hat. Das machen leider viele Psychologen, dass sie die Brille durch irgendwelche psychologische Richtungen gefärbt haben und dann so die Bibel lesen. Trobisch fährt hier auf Seite 14 fort in dem Büchlein. Jedenfalls enthält für mich das Liebesgebot Jesu nicht nur einen Imperativ, ein Befehl, und ein Indikativ, eine Aussageform, also ein Befehl, liebe deine Nächsten, und eine feststehende Aussage, du liebst ja auch dich selbst, sondern das Liebesgebot Jesu enthält für mich auch einen zweiten Befehl, liebe dich selbst. Also er sagt, liebe deine Nächsten, das erste Gebot, wie dich selbst, das zweite Gebot, liebe dich selbst. Oder moderner ausgedrückt, nimm dich selber an, nur wer sich selbst annimmt, kann den anderen annehmen. Nur wer sich selbst liebt, kann den anderen lieben. Zitat Ende. Übrigens, wir betreuten damals in unserer Karlsruher Zeit ein junges Mädchen, die psychisch nicht stabil war. Und eines Tages kam sie in das recht frisch eingerichtete Seelsorgezentrum des EC in Kassel. Und das erste Buch, das sie dort ausgehändigt bekam und als Pflichtlektüre lesen musste, war Liebe dich selbst von Walter Trobisch. Meine Proteste halfen nichts. Ich habe mich mit dem Leiter dieses Zentrums angelegt, der auch noch ein entfernter Verwandter von mir ist, aber es half nichts. Er blieb dabei und sie verwenden wahrscheinlich auch heute noch dort dieses Büchlein, das ich schlichtweg für eine Katastrophe halte. Ich erspare mir jetzt, die deutschen christlichen Autoren alle aufzuzählen, die das Gedankengut der Selbstliebe verbreiten. Einige habe ich vorhin schon genannt. Es wäre einfacher, die wenigen zu nennen, die sich bisher noch weigern, von der Selbstliebe zu sprechen, im positiven Sinn. Das Ergebnis dieser Entwicklung können wir folgendermaßen zusammenfassen. Nach den heutigen Ansichten ist es nicht mehr das Problem des Menschen, das Hauptproblem, dass er Gott nicht verherrlicht, wie wir gesungen haben, Herr, mein ganzes Leben soll dir Ehre geben. Das ist nicht mehr das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, dass er sich selbst nicht genügend achtet und sich selbst nicht liebt. Das ist heute das Hauptproblem des Menschen, des psychologischen Menschen, wie er umfunktioniert wird durch bestimmte Theorien der Psychologie. Darum haben wir heute weitgehend ein Evangelium der Selbstsucht, das uns so lange mit Selbstbestätigung überschüttet und psychotherapeutisch aufbläht, bis wir eines Tages in der Selbstanbetung enden. Das ist vielleicht etwas düster prognostiziert, aber die Entwicklung geht ganz sicher in dieser Tendenz. Kommen wir zu einem zweiten Leitgedanken heute Abend, Selbstliebe im biblischen Licht. Zunächst müssen wir einmal die Frage stellen, ist Selbstliebe wirklich ein Befehl des Herrn, ein göttliches Gebot? Wir schlagen dazu auf Matthäus Kapitel 22, Matthäus 22 und lesen die Verse 34 bis 40. Matthäus 22, 34 bis 40. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Im Alten Testament. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gesetz und Propheten heißt das Alte Testament. Wir merken, auf die Frage, was ist das größte Gebot, zitiert unser Herr einen Vers aus 3. Mose 19, also zuerst ein Vers aus 5. Mose, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, und dann aus 3. Mose 19, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und gerade dieser Satz, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, der wird mehrmals im Neuen Testament und oft an zentraler Stelle zitiert. Hier in Matthäus, aber auch in Markus 12, 31, in Lukas 10, 27, in dem Bericht von dem barmherzigen Samariter, der den unter die Räuber gefallenen Mann versorgte, in Römer 13, 9, in Galater 5, 14 und in Jakobus 2, 18. Das sind alles sehr wichtige Stellen, wo diese Aussage aus dem Alten Testament zitiert wird, und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Aber jetzt die Frage, warum ist Jesu Aussage kein Befehl zur Selbstliebe? Wir sehen es hier auf der Folie, vier Gründe, warum das kein Befehl sein kann. A, es ist grammatisch unmöglich, grammatikalisch. Hier steht kein Befehl, sondern ein Vergleich. Jesus sagt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ein Vergleich. Er sagt nicht, liebe dich selbst. Dann B, es ist sprachlich unmöglich. Hier steht im griechischen Text das Wort Agape, also eine Verbform von dem Wort Agape. Und wir wissen alle, Agape ist die sich aufopfernde Liebe. Die wird hauptsächlich von der Liebe Gottes zu uns gebraucht, wie Gott sich für uns geopfert hat. Aber sie kann auch gebraucht werden im Zwischenmenschlichen, wenn sich der Ehemann für die Ehefrau aufopfert oder die Ehefrau für den Ehemann, die Eltern für die Kinder oder andere füreinander. Es ist die aufopfernde Liebe, und die wird in der Bibel, im Neuen Testament, nie gebraucht, auf sich selber bezogen. Man kann sich nicht für sich selber aufopfern. Das geht nicht. Agape, dieses Wort, wird nie in diesem Sinn gebraucht, auf sich selber bezogen. Dann C, es ist auch theologisch unmöglich. Die Bibel nennt Selbstliebe Sünde und niemals etwas Erstrebenswertes. In 2. Timotheus 3 beschreibt Paulus so den Endzeitmenschen, diesen Mensch der letzten Tage, wie er sich immer mehr entwickelt. Und da wird ein Kennzeichen genannt, er wird sich selbst liebend sein. Philautoi im Griechischen. Philautoi, autos heißt selbst und phil ist ein anderes Wort für Liebe. Hier steht jetzt nicht Agape, hier steht jetzt die Philia-Liebe, eine andere, eine schwächere Form von Liebe. Und so werden die Menschen sein, sie werden sich selbst lieben. Deswegen, wir sehen, in dem Zusammenhang wird es negativ gebraucht, selbstliebend, aber nie in der Bibel positiv. Und es ist auch numerisch unmöglich. Jesus sagt, an diesen zwei Geboten hängt das Alte Testament. Er sagt nicht an diesen drei Geboten. Du sollst Gott lieben, du sollst den Nächsten lieben, du sollst dich selber lieben. Das sagt er nicht. Er sagt an zwei Geboten, und er nennt die Gebote. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Dies ist das größte und erste Gebot, Vers 38. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben. Und er spricht nicht von einem dritten Gebot, sondern er sagt, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz. Da muss man mal genau hingucken, und dann kann man nicht einfach von einem dritten Gebot reden und aus einem Vergleich einen Buchtitel machen, Liebe dich selbst, was überhaupt nicht dasteht. Nun behaupten Erich Fromm und Walter Trobisch, dass bei keinem Menschen die Selbstliebe angeboren sei. Also keiner hätte von Geburt die Selbstliebe, sondern dass sie erst im Lauf des Lebens erlernt werden müsse. Um diese Sicht zu belegen, zitiert Trobisch den Psychotherapeut Dr. Guido Kröger. Er schreibt, es scheint die Anschauung vorzuherrschen, als sei es selbstverständlich, dass jeder Mensch sich selbst liebt und es lediglich darauf ankomme, ihn ständig dazu anzuhalten, andere zu lieben. Der Tiefenpsychologe jedenfalls hat festzustellen, dass es keine angeborene Selbstliebe des Menschen gibt, sie wird erworben oder nicht. Wer sie nicht oder nur ungenügend erwirbt, ist auch nicht oder nur ungenügend zur Liebe anderen wie auch Gott gegenüber fähig. Das wird hier einfach so in den Raum gestellt. Keiner kommt mit angeborener Selbstliebe zur Welt, sondern das muss erst erlernt und eingeübt werden. Ja, da kann ich nur sagen, da müssen wir uns nun entscheiden, ob wir diesem Bild des Menschen, diesem humanistischen Menschenbild Glauben schenken wollen, wie es hier zum Beispiel dieser Dr. Kröger entfaltet, oder ob wir dem biblischen Menschenbild glauben wollen, denn da liegen Welten dazwischen, das ist nun wirklich diametral entgegengesetzt. Wir wollen mal auf der nächsten Folie sehen, da habe ich versucht zusammenzufassen, die humanistische Sicht des Menschen. Der Mensch ist ein Produkt der Evolution. Er hat einen guten Kern in sich, das haben schon die alten Griechen gesagt, Plato, Sokrates und so weiter. Der Mensch hat einen guten Kern. Die Umwelt macht ihn schlecht, also die Erziehung, die Religion, die Gesellschaft und so weiter macht ihn schlecht. Dennoch kann er das Gute in sich entfalten und entwickeln. Das ist die humanistische Sicht über den Menschen. So hat auch ein Erasmus von Rotterdam gedacht und ein Goethe und viele andere, ich nicht alle aufzählen kann. Das ist die humanistische Sicht des Menschen. Die biblische Sicht des Menschen nach dem Fall sieht anders aus. Die Bibel sagt, der Mensch ist tot in Sünden und Übertretungen. Epheser 2,1. Tot in Sünden und Übertretungen. Jesus schildert den verlorenen Sohn. Die verlorenen Söhne. Der Sohn kommt zurück, nachdem er lange Zeit bei den Schweinen war. Und dann sagt der Vater, dieser mein Sohn, der war schwer verletzt, aber jetzt ist er wieder gesund geworden. Oder wie sagt der Vater? Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist das biblische Menschenbild. Der Mensch nach dem Fall ist tot in Sünden und Übertretungen. Er ist geistlich tot, er hat keine Beziehung zu Gott. Und darum ist er unfähig, Gott zu suchen und Gutes zu tun, sagt der Römerbrief in Kapitel 3. Wenn wir anfangen, Gott zu suchen, wirkt bereits der Heilige Geist an uns. Von uns aus würden wir Gott nicht suchen. Der Mensch ist ein Rebell und Feind Gottes. Römer 5, Vers 10, da steht es. Wir waren Feinde. Der Mensch ist von Natur böse, verhasst und andere hassen, Titus 3. Und er ist durch und durch egoistisch. Die Stelle haben wir eben gelesen. Der Mensch sich selbst liebend. Das Ego steht im Zentrum. Und nun sagt er vielleicht, aber es gibt doch Menschen, die haben so ein gestörtes Verhältnis zu sich selbst, dass sie sich sogar selbst hassen. Und ihren Körper hassen und alles an sich hassen und so weiter. Ich weiß, das gibt es. Vordergründig betrachtet, phänomenologisch sieht das so aus, als hätten die Menschen, würden sie sich hassen. Aber wenn man das genauer untersucht, wird man feststellen, dass es eine ganz subtile Form von Selbstliebe ist. Dass es auch einfach eine andere Spielart der Selbstliebe ist. Und oft eine Art, auf sich aufmerksam zu machen und vieles andere mehr, was ich jetzt nicht entfalten kann. Der Mensch ist durch und durch nach dem Sündenfall böse, verkehrt, kann Gott nicht gefallen, einfach durch und durch ein Sünder. Das ist das biblische Bild des gefallenen Menschen Und weil diese Lehre in den letzten Jahrzehnten immer weniger gepredigt wurde, stattdessen aber viel von Selbstachtung und Selbstliebe und Selbstannahme zu hören und zu lesen ist, darum gibt es heute zum Teil solch eigenartige Bekehrungen, wo man hinterher den Eindruck hat, hier hat das Kreuz Jesu nicht wirklich seine Arbeit tun können. Hier ist nicht wirklich das alte Leben in den Tod gegeben worden. Hier ist nicht wirklich Christus im Zentrum eines Menschen. Und hier ist nicht wirklich neues göttliches Leben in eine Seele eingeflossen. Schaut, die Lehre der Schrift ist eindeutig und widerspricht jeder Idee von Selbstliebe. Da bleibt wirklich kein Raum, kein Millimeter Raum für diese Art von Selbstliebe, wie sie Erich Fromm und Walter Trobisch und andere propagieren. Dritter Gedankengang. Wir bleiben nicht stehen bei diesem Negativen, keine Sorge. Dritter Gedankengang. Wie sieht die biblische Haltung zu mir selbst aus? Wie sieht die biblische Haltung zu mir selbst aus? Lasst uns einen weiteren Vers in den Evangelien aufschlagen, in Lukas 9. Lukas 9, Vers 23 bis 24. Lukas 9. Im Lukas-Evangelium ist recht viel von Jüngerschaft die Rede. Wir haben das Lukas-Evangelium im Hauskreis bei uns durchgenommen und da haben wir das auch gemerkt. Die Stellen haben wir auch gelesen damals. Lukas, Kapitel 9, Vers 23 und 24. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen oder nachfolgen will, verleugne er sich selbst. Jesus spricht also von Selbstverleugnung. Was meint er damit? Nach Jesu Worten ist das die erste Bedingung oder das erste Kennzeichen der Nachfolge. Wenn jemand nachfolgen will, muss er bereit sein, sich selbst zu verleugnen. Das bedeutet aber nicht, sein Menschsein oder seine Persönlichkeit zu verleugnen, seine eigene Identität irgendwie zu verleugnen. Nein, sondern sich selbst verleugnen heißt, seine eigenen Interessen und Lebensvorstellungen zugunsten des Willens Gottes aufgeben. Seine eigenen Interessen und Lebensvorstellungen zugunsten des Willens Gottes aufgeben und sagen, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das heißt Selbstverleugnung. Das ist diese Haltung. Wenn wir grundsätzlich dazu bereit sind, zu sagen, Herr, ich will mein Leben in deine Hände geben, hier hast du eine Blankovollmacht über mein Leben, da ist meine Unterschrift und ein weißes Blatt Papier. Hier hast du das Verfügungsrecht über mein Leben. Nicht meine eigenen Interessen und Lebensvorstellungen, sondern ich will mein Leben nach deinem Willen führen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die wir in der Stunde unserer Bekehrung, unserer Hinkehr zu Gott treffen können. Aber jetzt sagt Jesus, wer mir nachkommen will und verleugnet er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Täglich. Es ist also nicht nur dieses einmalige Erlebnis, wodurch man dann ein für alle Mal verändert wird, sondern in der Haltung des Kreuzes und in der Lebensgemeinschaft mit Jesus gilt es, das täglich neu einzuüben. Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht meine eigenen Lebensvorstellungen, sondern ich möchte mein Leben nach deinem Willen leben. Und als ich heute darüber nachdachte, da wurde mir auch wichtig, es geht nicht anders, als jeden Morgen neu zu sagen, Herr Jesus, hier hast du mein Leben. Ich gehöre doch dir und auch dieser Tag soll dir gehören. Mein Herz soll dich lieben und mein Wille soll dir übergeben sein und auch mein ganzes Tagewerk heute. Führe und leite mich. Diese persönliche Hingabe an den Herrn, wenn die jeden Morgen geschieht, das wird zu sehen sein in unserem Leben. Nicht als ein formaler Akt irgendwie, sondern wirklich als eine Antwort auf das, was er für uns getan hat. Wenn uns das jeden Morgen wieder neu groß wird über der geöffneten Bibel, auf den Knien, wenn wir vor dem Herrn sind, dann können wir diese Übergabe, diese Hingabe unseres Lebens täglich neu vollziehen, aber auch täglich unser Kreuz aufnehmen. Das ist da eingeschlossen, indem wir immer wieder sagen, nicht wie ich will, nicht meine eigenen Wünsche und Lebensvorstellungen und Interessen, sondern dein Wille und dein Reich sollen den Vorrang haben. Auf diese Weise werden wir unser Leben wirklich retten, wie Jesus sagt, und das wahre, überfließende Leben wird sich bei uns ausprägen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben oder Leben im Überfluss haben. Und mit weniger sollten wir uns nicht zufrieden geben. Ich glaube, dass wir uns oft mit weniger zufrieden geben, ich auch. Aber das ist nicht gut. Er hat versprochen, Leben im Überfluss. Und das wollen wir uns erbitten und das wollen wir uns schenken lassen. Wenn wir ihn mehr lieben als uns selbst und ihm erlauben, sein Leben durch uns zu leben, dann werden wir reich beschenkt werden dabei, ganz gewiss. Dabei werden wir nicht zu kurz kommen. Wir selbst werden Leben haben in wunderbarer Qualität. Auch wenn wir durch manche Verzichte gehen und Verluste gehen und vielleicht sogar durch Leiden gehen. Aber wir werden Leben in einer Qualität haben, wie sich andere Leute nicht erträumen können. Da bin ich ganz gewiss. Ich habe schon einmal die Geschichte erzählt von dem englischen Missionar Butler, der nach Afrika ging. Und er dachte, naja, er als der gebildete englische Missionar, der Theologie studiert hat, er kommt jetzt nach Afrika und die afrikanischen Brüder, die werden doch dankbar sein, dass sie so eine Koryphäe bekommen. Aber dann haben ihm die afrikanischen Brüder getestet und haben ihm drei Fragen gestellt. Die erste Frage war, Bruder Butler, gehört dein Leben wirklich Jesus? Ja, hat er gesagt, das gehört Jesus. Bist du bereit, ihm hier unter den Schwarzen in Afrika zu dienen? Ja, bin ich bereit, hat Butler gedacht. Naja gut, schon gelaufen. Und dann haben sie ihm eine dritte Frage gestellt. Bruder Butler, fließt dein Becher über? Fließt dein Becher über? Diese Frage kam aus Psalm 23. Du schenkest mir voll ein. Fließt dein Becher über? Und Bruder Butler sagte, ich muss Buße tun. Und er musste in sich gehen, musste bekennen, dass er dieses überfließende Leben nicht hatte. Und er tat Buße. Und dann wurde er der gesegnete Missionar unter den Schwarzen Afrikas. Und ich glaube, dass auch wir uns immer wieder diese Frage stellen müssen. Fließt unser Becher über? Haben wir dieses überfließende Leben? Und ich glaube, es gibt es nur auf diesem Weg, der hier gelehrt wird. Durch, wie unser Herr Jesus sagt, wenn mir jemand nachkommen will, verleugne er sich selbst. Das ist der Schlüssel. Diese Bereitschaft. Und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Dann wird er sein Leben nämlich retten und es wird ein überfließendes Leben werden, nach Worten des Johannesevangeliums. Lass uns noch eine Stelle in Lukas betrachten. Lukas 14, Vers 25 bis 27, die muss es eigentlich ganz klar machen, diese Stelle. Ähnlich wie in Lukas 9, es korrespondiert ein bisschen miteinander. Lukas 14, Vers 25, folgende. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt, jetzt kommt's noch schärfer, und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. So, jetzt muss ich etwas zur Erklärung sagen. Wenn hier steht, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater und Mutter, da meint es nicht, dass wir Vater und Mutter hassen sollen, sondern das meint hier, wenn jemand zu mir kommt und liebt Vater und Mutter mehr als mich. Der Hebräer im Orient hatte keine Steigerungsform. Die hebräische Sprache kennt keinen Komparativ. Also wir sagen groß, größer, ist der Komparativ, am größten ist der Superlativ. Ja? Und das hat der Hebräer nicht. Der Hebräer sagt, wenn er sagen will, du bist größer als ich, dann sagt er, ich klein, du groß. Ja, er drückt das in ganz starken Gegensätzen aus. Ich klein, du groß. Wenn er sagen will, du bist intelligenter als ich, dann sagt er, ich dumm, du clever, ja, du intelligent. Er hat keinen Komparativ, er drückt das immer in ganz schwarz-weiß aus. Wenn er sagen will, du sollst Gott mehr lieben als Vater und Mutter, dann sagt er, Vater und Mutter hassen, Gott lieben. Ja, versteht ihr? In diesen ganz scharfen Gegensätzen drückt er das aus. Und das hat auch die griechische Übersetzung so übernommen, um diesen ganz scharfen Gegensatz, der da in der mündlichen Überlieferung wohl vorhanden war, im Aramäischen, um den auch zu erhalten, wurde das so übernommen ins Griechische. Und darum steht hier, Vater und Mutter hassen. Natürlich will Gott nicht, dass wir Vater oder Mutter hassen. Das würde ja gegen das Gebot verstoßen. Ehre Vater und Mutter, ja. Oder dass wir die Frau hassen oder die Kinder hassen, das wäre ja völlig unsinnig. Nein, das ist hier nicht gemeint. Hier ist der Komparativ ausgedrückt. Wir sollen Jesus mehr lieben als Vater und Mutter, als Ehepartner, als Kinder, als leibliche Geschwister und auch als unser eigenes Leben. Deswegen heißt es hier dazu aber auch sein eigenes Leben hassen. Das heißt, Jesus mehr lieben als das eigene Leben. So kann er nicht mein Jünger sein. Und dann erwähnt er das wieder mit dem Kreuz tragen. Wie kann man angesichts dieser eindeutigen Worte Jesu von einem Befehl zur Selbstliebe sprechen? Das geht nur, wenn man die biblischen Aussagen wirklich auf den Kopf stellt. Und genau das tun die Selbstliebe-Ideologen Fromm, Trobisch und Co. Sie behaupten nämlich, zuerst musst du dich selber lieben, damit du zweitens andere lieben kannst und im anderen liebst du Gott. So wird das auf den Kopf gestellt. Zuerst musst du dich selbst lieben, dann den anderen und dann liebst du Gott. Im Neuen Testament steht etwas anderes. Wir sehen das auf der nächsten Folie. Diese Stelle wollen wir auch bitte noch aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Eine sehr wichtige Stelle. Wir fragen jetzt, stimmt es wirklich? Müssen wir zuerst uns selbst lieben, um andere oder gar Gott lieben zu können? Da haben wir hier die Antwort in 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Geht's noch oder brauchen wir Licht? Sonst können wir schon mal, Manfred, willst du mal den obersten und den untersten Schalter betätigen? 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe oder steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also an erster Stelle war mal die Liebe Gottes zu uns Menschen, bevor irgendwas war. Zuerst hat Gott uns geliebt. Und dann heißt es weiter, in Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Sehen wir den Kreislauf? Zuerst hat Gott uns geliebt und uns seine Liebe gezeigt am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir das erkennen und glauben und den Herrn Jesus Christus annehmen, dann empfangen wir auch den Heiligen Geist und die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes kommt in unsere Herzen und dann können wir lieben, nämlich Gott lieben und auch den Nächsten lieben, wenn die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Wir aus uns heraus, wir können überhaupt nicht wirklich lieben. Unsere Liebe ist entweder eine sehr egoistische Liebe, die etwas wiederhaben will vom anderen, oder es ist eine Form von Liebe, die nur mir selber dann schmeichelt, die mich letztlich doch wieder aufblähen soll, oder es ist eine Affenliebe oder was auch immer. Wir können nicht wirklich in diesem Sinn lieben. Aber wenn die Liebe Gottes in uns hineingekommen ist, wenn wir diese Liebe erkennen und annehmen, dann können wir wieder lieben. Zuerst Gott und dann können wir auch fähig werden, andere Menschen zu lieben. Das ist die biblische Botschaft, die vor allen Dingen der Johannesbrief entfaltet. Und deswegen gab uns der Herr Jesus auch das neue Gebot, dass wir uns untereinander so lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Jesus sagt nicht, wir sollen uns so lieben wie uns selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das war alttestamentlich. Er sagt, wir sollen uns untereinander so lieben, wie er uns geliebt hat. Natürlich können wir das nicht, aber das ist unser Ziel jetzt, das ist unser Maßstab, da liegt die Messlatte, wie er uns geliebt hat. Das hat Zinzendorf in seinem wunderbaren Lied verarbeitet, ja, wo er dann sagt, legt es unter euch, ihr Brüder, auf solches Lieben an, dass ein jeder für die Brüder selbst das Leben lassen kann, ja, so ähnlich hat er es ausgedrückt in seinem Lied. Also, Jesus sagt, Johannes 13, 34, dass wir uns untereinander so lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Da kommt es her, weil er uns so geliebt hat, weil er uns so beschenkt hat mit seiner Liebe. Darum können wir nun lieben. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das ist dann aber keine erlernte, eingeübte, selbstproduzierte Liebe des Menschen, sondern von Gott geschenkte Liebe, die durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen ist. Das ist wirklich etwas anderes. Und diese Liebe gibt es. Gott kann sogar Feindesliebe schenken, was wir aus uns heraus niemals produzieren könnten. Er kann sogar schenken, dass wir Menschen, die uns Böses wollen oder sogar tun, dass wir sie lieben können. Wir haben hier schon Zeugnisse gehört von Geschwistern, die in Russland in Gefängnissen gesessen sind. Ich erinnere mich an einen Abend hier mit einem Bruder, der in Russland im Gefängnis war, wie er hier an dieser Stelle erzählt hat, wie er sogar die, die ihn so übel behandelt haben, wie er sie lieben konnte mit der Liebe Jesu. Und das ist dann nicht irgendwie eine Einbildung oder was Angeübtes, eine angelernte Technik. Das funktioniert da alles nicht. Das ist wirkliche, echte Gottesliebe, Agape-Liebe, die sogar Feindesliebe dann sein kann. Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein letzter Gedankengang zum Thema Selbstannahme, weil das oft Hand in Hand geht, Selbstliebe und Selbstannahme. Das Wort Selbstannahme kommt ebenso wie das Wort Selbstliebe in der Bibel nicht vor. Wir sollten diese Begriffe daher nicht verwenden, da sie einseitig humanistisch gefüllt sind und allgemein ganz anders verstanden werden, wie wir sie vielleicht meinen. Also ich habe mir das abgewöhnt. Ich spreche nicht von Selbstliebe und ich spreche auch nicht von Selbstannahme. Ich glaube nicht, dass ihr das von mir schon gehört habt, jedenfalls nicht im positiven Sinn. Selbstannahme bedeutet in der Psychologie das uneingeschränkte Ja zu sich selbst, inklusive aller Sünden, Schwächen, Neigungen und Verhaltensweisen. Ein uneingeschränktes Ja zu sich selbst. Wozu davon soll ich Ja sagen? Zu meinem von Gott gewollten Leben darf ich Ja sagen. Selbst dann, wenn mich meine Eltern nicht gewollt haben. Selbst dann, wenn sie mir das gesagt haben, ich war eigentlich nicht gewollt und geplant und so weiter. Selbst dann weiß ich, Gott hat mich gewollt. Er hat mich gewollt, sonst wäre ich nicht entstanden. Ich darf Ja sagen zu den von Gott bestimmten Grundgegebenheiten meines Körpers, inklusive des Aussehens, des Geschlechts und der Sexualität. Ja sagen zu den von Gott gegebenen Grundgegebenheiten meines Körpers. Ich habe das ganz absichtlich hier immer so formuliert, von Gott gegeben, von Gott gewollt, von Gott bestimmt, von Gott gegeben. Ich sage Ja zu Gott und zu seinem Willen über meinem Leben. Nicht Selbstannahme, sondern Annahme des Willens Gottes. Ja zu Gott und seinem Willen. Dann ist nicht das Selbst, das Ich, das Ego des Menschen im Zentrum, sondern Gott und sein guter Wille über meinem Leben. Ich darf auch Ja sagen zu meinen von Gott gegebenen Eltern, ganz gleich, welchen Weg sie gehen und welche Prägung sie haben und welche Vorlieben und so weiter oder Glauben und was immer es sei, zu Geschwistern und Kindern. Ein uneingeschränktes Ja zu meinen von Gott gegebenen Verwandten, zu meinen von Gott gegebenen Gaben und Fähigkeiten und Grenzen. Darf ich ein Ja finden zu Gaben und Grenzen? Ist gar nicht so leicht, auch seine Begrenzungen wirklich anzunehmen. Ob es nun intellektuelle Begrenzungen sind, ob es rein gabenmäßige Begrenzungen sind oder körperliche Begrenzungen sind, gesundheitliche Begrenzungen, was auch immer, ja. Ein Ja zu den Gaben, Fähigkeiten und Grenzen und zu meinem unverschuldeten Gesundheitszustand und Lebensalter. Ich meine, wenn ich Krankheit selbst verschuldet habe, werde ich am Ende auch Ja sagen müssen dazu, ja. Aber ich habe das hier mal in Klammern gestellt, zu meinem unverschuldeten Gesundheitszustand und zu meinem Lebensalter. Auch nicht leicht. Nicht alle können das Alter so annehmen und finden einfach nicht das Ja zu dem Alter mit seinen Gebrechen. Alt werden wollen ja alle, nur nicht alt sein. Ja, das ist das Problem und der Unterschied. Ich weiß nicht, ob diese Liste vollständig ist. Vielleicht gibt es auch noch weitere Dinge, zu denen wir wirklich ein Ja sagen dürfen und sollen. Sicherlich gibt es noch weitere Dinge. Aber die habe ich jetzt mal, die sind mir eingefallen, die habe ich genannt. Und dann, wozu darf ich nicht Ja, sondern radikal Nein sagen? Wir merken, wir müssen das auseinanderhalten. Wir können nicht einfach, wie die Humanisten, ein uneingeschränktes Ja sagen zu uns, weil wir ja wissen, dass eben nicht nur Gutes in uns ist. Da ist auch Gutes, gute Anlagen drin, aber nicht im Sinne einer Qualität, die vor Gott irgendwie Geltung haben könnte. Wozu darf ich nicht Ja, sondern radikal Nein sagen? Zu meiner alten, von der Sünde vergifteten Natur, die Bibel nennt das Fleisch, dazu darf ich nicht Ja sagen. Im Gegenteil, die Bibel sagt uns überall, dass wir das Fleisch, den alten Menschen, in den Tod geben sollen. Dass wir ihn radikal verneinen sollen. Dass wir ihn eben immer wieder unter Jesu Kreuz bringen müssen. Und zu allen bösen Gedanken, Worten, Taten und Unterlassungen, die aus dem alten Menschen kommen. Also zu einem sündigen Wesen müssen wir Nein sagen und zu diesen Taten, zu diesen Gedanken, Worten, Taten, die aus dem sündigen alten Wesen kommen. Dazu müssen wir Nein sagen. Eingeschlossen sind da auch Neigungen, wenn zum Beispiel immer wieder junge Leute kommen und sagen, gerade junge Männer, ja, ich spüre da in mir eine homosexuelle Neigung und ich kann das so annehmen, ich glaube, das ist mir so von Gott gegeben, das ist doch einfach in mir drin. Und dann muss ich sagen, nein, das ist nicht von Gott gegeben. Das hat andere Gründe, wie das jetzt in deinem Leben entstanden ist. Dazu musst du ein ganz klares Nein sagen und ein Ja zu der von Gott gegebenen Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit, die du hast, und Sexualität. Das wird oft so heute ganz großzügig gehandhabt. Da kommt einer und sagt beim Psychotherapeuten, ich habe so einen Hang zur Kleptomanie, ja, so Klemm, Klau und Lange, alles, was so nicht nied- und nagelfest ist. Dann sagt er, ja, das ist offensichtlich in deiner Natur drin und so, da kannst du nichts machen, lass dich halt nicht von der Polizei erwischen oder so. Ich übertreibe jetzt, ja. Nein, da müssen wir sagen, das ist eben ganz und gar nicht eine neutrale Eigenschaft in dir, sondern das ist sündige, alte Natur. Und wenn du so etwas in dir entdeckst, musst du ein radikales Nein sagen. Oder auch, wenn es der Hang ist, über andere negativ zu reden oder sich selbst in den Vordergrund zu stellen, ein ganz starkes Geltungsbedürfnis und all diese Dinge, das wird heute alles psychologisch verbrämt und unter den Deckmantel verdeckt. Und die Bibel nennt diese Dinge Fleisch, sie nennt diese Dinge Werke des Fleisches aus dem alten Menschen, und zu denen können wir kein Ja sagen, sondern mit denen müssen wir im Kampf liegen und sie immer wieder, wenn wir sie entdecken, im Gebet vor den Herrn bringen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich dir ganz gehöre, aber du siehst, da kommen noch Dinge aus mir heraus, aus dem Alten, und die will ich ablegen bei dir, leget ab den alten Menschen und zieht an den Neuen, der nach Gott geschaffen ist. Und das ist eine tägliche, unter Umständen stündliche Übung des Gläubigen. Ich muss zum Schluss kommen. Als Eva von Thiele Winkler ihr Leben dem Herrn und dem Dienst am Nächsten weihte und ihr Liebeswerk an Armen, Kranken und Waisenkindern begann, da betete sie, dass der Dämon der Selbstliebe keine Gewalt über sie gewinnen möge. Unwahrscheinliche Ausdrucksform, ja. Das hat sie damals in ihr Tagebuch geschrieben, dass der Dämon der Selbstliebe keine Gewalt über sie gewinnen möge. Ich will nicht sagen, dass hinter Selbstliebe ein Dämon steckt. Aber ihr war das damals so etwas Abscheuliches, dass sie es sogar so ausdrücken konnte, dass der Dämon der Selbstliebe keine Macht über sie bekommen möge. Da wurde noch eine andere Sprache gesprochen, so vor 100 Jahren oder wann das war. Gebe Gott, dass einige seiner Kinder heute auch noch so beten möchten, wie Eva von Thiele Winkler damals. Und gebe Gott, dass wir mit dem Apostel Paulus von Herzen bekennen könnten, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes oder im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist der richtige Weg. Gebe Gott, dass wir auf diesem Weg unterwegs sein können. Ich möchte gerne diesen Teil mit Gebet abschließen. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auch heute Abend in dir das allerbeste und größte Vorbild haben. Wenn wir dein Leben anschauen, dann sehen wir, du hast nicht dich selbst geliebt. Du hast nicht dir selbst zu Gefallen gelebt, sagt der Römerbrief, sondern du hast den Vater geliebt über alles, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Und du hast den Nächsten geliebt. Dein ganzes Leben über, ja sterbend am Kreuz, hast du noch den Blick gehabt für deine Geschöpfe und für die Menschen unter dem Kreuz. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du auf diesem Wege die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, wirklich ausgelebt hast. Und dass diese Liebe heute ausgegossen wird in das Herz aller deiner Kinder. Wir danken dir, Herr, dass wir wirklich die Qualität dieser Liebe kennen dürfen. Und wir möchten noch mehr davon ganz konkret in unserem Leben spüren, Herr, dass davon noch mehr zu sehen ist. dass davon noch mehr zu dir wieder zurückfließen kann und auch zu anderen. Herr, wir haben aber auch gesehen, in welcher Zeit wir leben und wie einfach Männer und Frauen diese Ideologie der Selbstliebe übernommen haben, vielleicht ohne böse Absicht, vielleicht einfach nur verblendet und verführt. Aber wir wollen das erkennen, Herr, dass das mit dem Evangelium nicht vereinbar ist, dass das fremd ist deinem Geist. Und wir wollen es entlarven und ablehnen. Herr, gib uns, dass wir einen gesunden, geraden Weg gehen können, auch in dem Verhältnis zu uns selbst und zu unserem Körper. Lass es so sein, wie wir am Schluss gesehen haben, dass wir die Dinge, die von dir sind, bejahen, aber alles, was mit der Sünde zu tun hat, mit unserer verkehrten Natur und was daraus kommt, dass wir sie ablehnen können als Werke des Fleisches. Herr, hilf uns, dass wir so den Weg gehen können. Amen.